Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hirnschmaus. Bevor wir in unsere neue spannende Episode eintauchen, möchten wir einen besonderen Wunsch an euch alle richten. Wenn ihr unsere Show mögt und noch nicht abonniert habt, wäre es fantastisch, wenn ihr unserem Podcast folgen könntet. Denn durch euer Folgen verpasst ihr keine unserer neuen Folgen und helft uns gleichzeitig zu wachsen. Es dauert nur einen Moment, aber bedeutet uns eine ganze Menge. Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung dalassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei dieser Episode. Wie immer geht es um etwas sehr Interessantes und wie immer haben wir auch einen tollen Gast dabei. Bevor wir aber ins Gespräch einsteigen, möchte ich einmal kurz so ein bisschen die Grundlage dafür legen, beziehungsweise euch alle einmal abholen, damit ihr auch versteht, warum wir dieses Gespräch überhaupt führen. Denn wenn man sich anschaut, sieht man, dass die Nachfrage nach Metallen in Zukunft wahrscheinlich steigen wird aufgrund von erneuerbaren Energien. Eine Prognose geht davon aus, dass bis zum Jahr 2050 die Nachfrage nach Lithium beispielsweise um 2109% steigen könnte. Kobalt könnte um 403% steigen, Tellur 277%, Nickel 168%, Kupfer 51%. Maßgeblich für diesen gesteigerten Bedarf dürfte vor allem der Umstieg auf nachhaltige Technologien sein. So gibt eine Prognose an, dass der Bedarf an seltenen Erden für Elektromotoren 2018 noch bei 1930 Tonnen lag, bis 2040 aber auf 38.880 Tonnen steigen könnte. Der Bedarf für Windkraftanlagen könnte von 3.176 auf 11.640 Tonnen steigen und der Bedarf für Hochleistungspermanentmagnete, die auch in Windkraftanlagen und Elektromotoren verwendet werden, könnte von 5.620 auf knapp 20.340 Tonnen steigen. Der Bedarf nur für diese drei Bereiche könnte also im Jahr 2040 bei circa 70.860 Tonnen liegen. Bedenkt man aber, dass die Menschheit und auch die globale Wirtschaft grundsätzlich wächst, dürfte der insgesamte Bedarf noch deutlich höher sein. Derzeitige Schätzungen gehen allerdings davon aus, dass es in den ertragreichsten Ländern der Welt insgesamt noch 130.000 Tonnen seltene Erden als Reserve geben dürfte oder dass sie da noch vorhanden sind. 130.000 Tonnen mit im Vergleich zu der Prognose von 70.860 Tonnen, die nur für diese drei Bereiche, Windkraftanlagen, Hochleistungspermanentmagnete und Elektromotoren notwendig sind, sieht man, dass da eine gewisse Diskrepanz ist. Der Bedarf könnte also sehr, sehr schnell die Reserven der Länder übersteigen. Damit würde besonders dem Wandel hin zu nachhaltigen Technologien eine Grenze gesetzt werden. Doch gäbe es vielleicht eine Lösung, und zwar die Tiefsee. Die Tiefsee enthält auf dem Grund etliche Vorräte an seltenen Erden. Und ein bestimmter Bereich ist besonders ertragreich, die Clarington-Clipperton Zone im Pazifischen Ozean. Diese Zone ist ca. 7240 Kilometer lang und deckt einen Bereich von 4.500.000 Quadratkilometer ab. Es ist bereits klar, dass dort eine große Menge von sogenannten Manganknollen auf dem Meeresboden vorhanden sind. Diese Knollen enthalten Rohstoffe wie zum Beispiel Nickel, Kobalt, Kupfer und eben Mangan. Offizielle Berechnungen gehen davon aus, dass dort folgende Mengen liegen: 5,95 Milliarden Tonnen Mangan, 270 Millionen Tonnen Nickel, 230 Millionen Tonnen Kupfer und 50 Millionen Tonnen Kobalt. Dieser Mix an Rohstoffen ist zufälligerweise genau das, was zum Beispiel die Hersteller von Elektrofahrzeugen benötigen. Diese Stelle ist entsprechend begehrt, also diese Clarington-Clipperton-Zone, und von hohem wirtschaftlichen Interesse logischerweise auch. Und bislang wurden bereits 22 Erkundungsverträge abgeschlossen. Deutschland ist auch im Rennen um diese Erkundung dieser Zone. Sprechen wir aber gleich nochmal drüber. Derzeit werden bereits Möglichkeiten entwickelt, wie ein Abbau gewährleistet werden könnte von diesen seltenen Erden, die da in der Tiefsee vorhanden sind. Folgendes ist grob zusammengefasst geplant. Ferngesteuerte Fahrzeuge bauen mit mechanischen oder Druckwasserbohrern die circa kartoffelgroßen Knollen ab. Diese werden mit einem Hebesystem, zum Beispiel einem Sauger, nach oben befördert und dort auf Hilfsschiffen transportiert und aufbereitet. Doch es gibt ein Problem an der ganzen Sache. Das klingt ja erstmal ganz toll, da liegen die ganzen seltenen Erden, die wir irgendwie brauchen und auch in der Menge, die wir brauchen, aber natürlich hat so ein Abbau auch Auswirkungen. Und es ist bislang nicht klar, welche Auswirkungen der Abbau dieser wertvollen Metalle auf die Umwelt dort hätte. Eine Studie warnt vor der möglichen Freisetzung toxischer Elemente während des Abbauprozesses und die Schwierigkeit, die Auswirkungen der Freisetzung anhand von Daten aus Laborexperimenten vorherzusagen. Eine aktuelle Studie findet bei bestimmten Quallen zum Beispiel Anzeichen für Stress durch Tiefseebergbau. Hinzu kommt, dass nur wenige Daten über die biologische Vielfalt der Tiefsee vorliegen. Und die Untersuchung der genetischen Verhältnisse und die Feststellung der Auswirkungen auf die Umwelt erfordert langfristige Studien. Wie lange die Auswirkungen nach der Beendigung des Bergbaus bestehen bleiben, kann auch nur geschätzt werden. Einige gehen aber davon aus, dass sich die Lebensräume am Meeresboden erst Jahrzehnte nach dem Abbau erholen. Oder auch gar nicht mehr und dass ein Verlust an Biodiversität erwartbar ist. Die genaue Auswirkung von diesem Tiefseebergbau ist aber letztendlich unklar, da bisherige Untersuchungen deutlich kleiner sind als der großflächig geplante kommerzielle Abbau. Es besteht also eine Zwickmühle. Dort unten sind wichtige Metalle für den Wandel hin zu einer nachhaltigeren Welt. Gleichzeitig ist es unklar, inwiefern der Abbau dieser Materialien eine enorme Auswirkung auf die dortige Umwelt hat. Es stellt sich somit die Frage, wie soll dieser Abbau reguliert werden? Um diese Frage soll es heute gehen und wir sind sehr froh darüber, einen kompetenten Gast dafür an unserer Seite zu haben. Und zwar sprechen wir heute mit Professor Dr. Alexander Prölz. Alexander Prölz ist Rechtswissenschaftler und hat den Lehrstuhl für internationales Seerecht und Umweltrecht, Völkerrecht und öffentliches Recht an der Universität Hamburg inne. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen neben Aspekten des allgemeinen Völker- und Europarechts vor allem das internationale See- und Umweltrecht, das Außenverfassungsrecht sowie ausgewählte Bereiche des nationalen Umweltrechts. Schönen guten Tag, Alexander. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Willkommen.
Ja, grüße euch. Danke, dass ich dabei sein darf. Freue mich aufs Gespräch.
Sehr schön. Vielleicht erstmal ganz, ganz grundlegend, weil viele haben ja überhaupt gar keine Ahnung von internationalem Recht oder generell ja auch sowas wie Tiefsee- oder Seerecht. Wem gehört denn jetzt eigentlich die See?
Das ist eine schwierige Frage und ob ihr es glaubt oder nicht, darüber wird seit Jahrhunderten gestritten. Das geht ganz weit in die Vergangenheit zurück. Man kann das vielleicht so zusammenfassen, dass Staaten schon eigentlich seit ganz frühen Zeiten versucht haben, immer größere Stücke des Meeres für sich, also als unter eigener Souveränität stehend, zu beanspruchen. Und das hat sich heute entwickelt zu einem ganz ausdifferenzierten System, wonach die küstennäheren Meeresgebiete tatsächlich Teil des Staatsgebiets sind. Das bedeutet also, dass da ganz normal das staatliche Recht auch gilt. Dann gibt es so eine Art Zwischenzone, in denen die Staaten ganz bestimmte einzelne Rechte geltend machen dürfen, Vorrechte. Die anderen dürfen dann nicht. Das bezieht sich insbesondere auf die Fischerei und die Ressourcenausbeutung. Und jenseits davon, also ganz weit draußen, da gibt es dann die internationalen Gewässer. Und das unterteilt man im Seevölkerrecht wieder in die hohe See. Das ist ja ein Begriff, von dem viele schon mal gehört haben werden. Und den Tiefseeboden, also diese ganz großen Gebiete in vielen tausend Meter Tiefe, 3, 4, 5.000 Meter, zum Teil geht es ja noch weiter runter. Und das Verrückte eben ist, ja, wir kennen noch nicht so richtig viel von diesen Räumen, aber wir wissen zumindest, dort befinden sich natürliche Ressourcen. Und das muss ich jetzt niemandem mehr erklären. Natürliche Ressourcen bedeuten immer eine Einkunftsquelle, nicht nur das, sondern auch, dass wir unseren Lebensstandard so erhalten können, wie wir ihn erhalten wollen, jedenfalls bisher. Ja, und deswegen sind diese Ressourcen gerade jetzt eben auch wieder im Vordergrund des Interesses.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, es gibt so eine Zone, die kann man sich zurechnen lassen, aber alles, was darüber ist, da gibt es jetzt niemanden, dem das gehört. Aber wie wird denn das dann gemacht? Also wenn ich jetzt Tiefseebergbau betreiben wollen würde als Unternehmen oder auch als Staat, geht ja auch beides, was für rechtliche Vorgaben gibt es denn dann für mich?
Ist genau so im Grundsatz, wie du das beschrieben hast. Und da kann es jetzt ja theoretisch zwei Modelle geben. Und das erste Modell gilt prinzipiell für die hohe See und das würde man vielleicht nennen First Come, First Serve. Ja, also warum ist das ein Problem? Weil das doch wieder nur dazu führt, dass die technologisch besonders befähigten Staaten, soll heißen die Rich Guys, sich die Ressourcen unter den Nagel reißen und die Ärmeren, der globale Süden, wie wir heute sagen, der fällt hinten runter. Und das war schon in den 1970er Jahren ein Riesenthema. Und dann hat es eine ganz berühmte Rede gegeben in den Vereinten Nationen, in der Generalversammlung, die gehalten worden ist von dem maltesischen UN-Botschafter. Ganz berühmter Mann, Arvid Pardo. Und der hat damals in dieser Rede gesagt, das ist ungerecht. Wir müssen endlich eine gerechte Ordnung für diese neuen Ressourcen herbeiführen. Und daher hat er vorgeschlagen, dass man diesen Tiefseeboden und seine Ressourcen zum gemeinsamen Erbe der Menschheit erklärt. So heißt das noch heute, das gemeinsame Menschheitserbe. Und er hat dann vorgeschlagen, dass man für dieses gemeinsame Menschheitserbe dann auch so ein, naja, so ein Vogt, ein Aufpasser, sage ich mal, braucht. Und daraus ist dann tatsächlich im Laufe der Verhandlungen des UN-Seerechtsübereinkommens, wir sprechen immer von der Verfassung für die Meere, eine internationale Organisation geworden. Und die heißt Internationale Meeresbodenbehörde. Die hat ihren Sitz in Jamaika. Und diese Internationale Meeresbodenbehörde, die ist dafür zuständig, Anträge zu prüfen, wo und von wem und unter welchen Bedingungen mineralische Ressourcen des Tiefseebodens ausgebeutet werden dürfen. Das findet noch nicht statt, aber es wird eben immer aktueller. Und da hat es in der jüngeren Vergangenheit eben einige ganz neue Entwicklungen gegeben. Deswegen macht es ja auch Sinn, dass wir uns jetzt im Moment darüber unterhalten.
Also ist es eigentlich jetzt gerade noch so, man weiß gar nicht, wie genau das stattfinden soll. Es gibt diese Behörde, die internationale, die prüft jetzt irgendwie die Anträge, aber es gibt jetzt nicht, sag ich mal, ein explizites Gesetz für Tiefseebergbau oder Tiefsee, was auch immer man da machen möchte, Forschung.
Doch, da gibt es eine ganze Vielzahl von Vorschriften, die eben in diesem UN-Seerechtsübereinkommen drinstehen. Ich finde wirklich immer dieser Begriff Verfassung für die Meere, der ist ganz passend. Ja, das ist sozusagen das rechtliche Dokument, in dem eigentlich zumindest in den Grundzügen alles vorskizziert ist, was die Nutzung, den Schutz der Meere für alle möglichen Dinge anbelangt. So, und dieses Übereinkommen, das sieht jetzt vor, dass die allgemeinen Regeln, die da drin stehen, aber noch weiter konkretisiert werden müssen. Und diese Konkretisierung, die erfolgt durch Regulierungen der Internationalen Meeresbodenbehörde. Und da gibt es zwei verschiedene, ich nenne das mal Etappen. Zum ersten muss man ja erstmal gucken und erforschen, wo sind denn die Ressourcen und welches ökonomische Potenzial haben sie. Das nennt man im Englischen Exploration. Dafür gibt es bereits Regelungen der Meeresbodenbehörde und das findet auch schon statt. Die zweite Stufe ist die besonders heikle. Da geht es nämlich um die Ausbeutung der Ressourcen. Exploitation, sagt man im Englischen. Und diese Regeln für die Exploitation, die werden jetzt seit, ich sag mal, mindestens 10 Jahren verhandelt. Und das ist jetzt im vergangenen Jahr, sogar im vorvergangenen Jahr, nochmal ganz umstritten geworden, weil einige Staaten, darunter übrigens auch Deutschland, gesagt haben, wir sollten das gar nicht tun, weil eben mit dem Tiefseebodenbergbau so, wir befürchten das zumindest, gravierende Umweltfolgen verbunden sind. Ja, versteht ihr, wenn ich das noch vielleicht verdeutlichen darf, das ist ja im Prinzip, wie sagt man, the last frontier, das letzte Gebiet, vielleicht mit Ausnahme der Antarktis, was keiner richtig kennt. Und jetzt wollen wir sofort wieder loslegen und da irgendwelche Techniken zur Anwendung bringen, die ja doch, wenn wir, stellt euch einen riesigen Staubsauger vor, der in 4000 Meter Tiefe über den Meeresboden rattert, da gibt es Versuche, das sieht aus, als wären da Panzer drüber gefahren, da tut sich dann unter Umständen hunderte von Jahren danach gar nichts mehr. Muss das wirklich sein? Wollen wir also auch noch wirklich diese letzte Ecke des Planeten und die dort eben durchaus vorhandenen Ökosysteme gefährden und zerstören? Fragezeichen. Und darum wird eben gerade so viel diskutiert.
Vielleicht mal eine naive Frage. Die ganzen Ölplattformen, die es schon jetzt gibt, befinden sich also eher in diesen küstennahen Regionen oder sind die schon, also in denen, die einem Staat dann zugesprochen werden? Oder sind es auch teilweise welche, die so tief oder so weit im Meer sind, dass da, 4000 Meter wird wahrscheinlich keiner Öl hochpumpen wahrscheinlich, ne?
Ist genau so, wie du sagst. Die ganzen Öl- und Gasplattformen, die liegen alle in dem Bereich, der den Küstenstaaten, und zwar jeweils nur einem Küstenstaat, das ist ja die entscheidende Sache, die müssen also nichts abgeben, ja, zur exklusiven Nutzung vorbehalten ist.
Alles klar.
Da gibt es ein ganz super Beispiel, und das ist Norwegen. Norwegen ist einer der reichsten und wohlhabendsten Staaten der Erde. Und wenn man sich tatsächlich ins Flugzeug setzt und über die Nordsee und die nördlichen Meeresgebiete fliegt dann und aus dem Fenster guckt, dann sieht man überall diese Plattform. Und es ist eben nicht nur, aber auch das Erdöl und das Erdgas, womit Norwegen in der Vergangenheit seinen Reichtum begründet hat. Und diese Plattformen stehen unter der ausschließlichen Hoheitsgewalt Norwegens. Ja, das heißt, auch wenn ein deutsches Unternehmen dort jetzt irgendwelche Ausbeutungsaktivitäten vornehmen würde, dann muss es einen Antrag stellen bei Norwegen und das machen die natürlich nicht umsonst. sondern dann muss abgegeben werden. So, aber was diesen Tiefseeboden anbelangt, existiert das bislang nicht. Wenn wir also auch manchmal so im allgemeinen Sprachgebrauch zum Beispiel, vielleicht erinnert ihr euch an diese Umweltkatastrophe der Deepwater Horizon im Golf von Mexiko vor einigen Jahren, da sagt man immer Tiefseebohraktivitäten, aber das ist alles noch auf dem, jetzt sage ich mal den technischen Begriff, sogenannten Festlandsockel des betreffenden Küstenstaaten. So heißt das Ding.
Ah. Im Vergleich zu Tiefsee wahrscheinlich noch das Kinderplanschbecken von der Tiefe.
Exakt. Ja. Ist genau so. Ja. Jedenfalls ist es, und wir haben ja gesehen, Stichwort Deepwater Horizon, auch da ist es eben unter Umständen schon auch technisch wahnsinnig anspruchsvoll. Mhm. Je tiefer man bohrt, desto schwieriger. Und deswegen ist auch nicht an Bohraktivitäten gedacht. Es geht ausdrücklich beim Tiefseeboden nicht um Öl und Gas, sondern es geht um andere Ressourcen, die sozusagen auf dem Tiefseeboden lagern oder so in den oberen Sedimentschichten drinstecken. Das heißt, das ist dann eher Bergbau, Aufsammeln, sowas, aber kein Bohren in dem eigentlichen Sinne.
Ist, glaube ich, eine ähnliche Regelung dann wahrscheinlich oder vielleicht sogar noch ein kleines bisschen besser reguliert als der Abbau von im Weltall ist ja auch gerade, sage ich mal, wenn wir an die Grenzen unseres Planeten, der bald komplett so gesehen erstmal auf den ersten Blick ausgebeutet ist, gibt es ja jetzt auch gerade parallel ganz viele Bestrebungen, eben Mineralien auf dem Mond zu sammeln, wo ja auch nicht klar ist, wem gehört der Mond und wo ja auch viel Diskussion und Streit schon ist. Also interessant, dass da gerade ganz viele neue Gebiete irgendwie, die gar nicht so klar irgendwie zuordnenbar sind, erkämpft werden.
Super Vergleich. Und ob ihr es glaubt oder nicht, Weltraumrecht und Seevölkerrecht haben gemeinsame Entstehungsursachen. Und da gibt es ganz viele Parallelen. Das trifft genau. Es trifft genau. Wir sprechen von sogenannten Staatengemeinschaftsräumen. Damit wollen wir eben sagen, die gehören nicht einem Staat, sondern die gehören sozusagen allen. Und das sind der Weltraum, ja, der Tiefseeboden und nach Meinung zumindest der meisten Staaten, da gibt es 7 Ausnahmen, die Antarktis.
7 Ausnahmen
ist auch interessant. Die haben sich Tortenstücke reserviert und haben da so Vektoren identifiziert und sagen, das gehört uns.
Okay, spannend. Aber du hattest es gerade gesagt, es gibt diese 2 Episoden, einmal die Exploration und dann Exploitation. Aber jetzt gerade sind wir in Exploration. Exploitation passiert noch nicht. Aber wie geht es dann da ab? Also du hattest vorhin schon gesagt, es muss dieser Gerechtigkeitsgedanke muss irgendwie dabei sein, also dass alle Länder da mit bei sein können. Und es muss ja auch irgendwie noch die Regeln festgestellt werden, dass es halt nachhaltig ist. Wenn wir jetzt mal bei diesem Gerechtigkeitsgedanken bleiben, wie soll das denn umgesetzt werden?
Es ist tatsächlich so gedacht, dass ich gucke jetzt sozusagen in die Zukunft, ja, weil ja noch kein Abbau stattfindet. So, wie soll das also dereinst stattfinden? Man muss für jeder sogenannte Contractor, das können Staaten sein, das können Unternehmen sein, das sind also die Vertragsnehmer, die dann einen Abbauvertrag mit der Internationalen Meeresbodenbehörde schließen müssen. In diesem Abbauvertrag muss ein bestimmtes Gebiet festgelegt werden, in dem der Bergbau dann später stattfinden soll. Und jetzt kommt's. Es ist vorgesehen, dass noch ein zweites Gebiet festgelegt werden muss mit vergleichbarem ökonomischen Potenzial. Und dieses zweite Gebiet, so war das jedenfalls ursprünglich gedacht, sollte von einem eigenen Bergbauunternehmen der Internationalen Meeresbodenbehörde dann sozusagen exploited werden, wenn ich das so auf Denglisch formulieren darf. Und die daraus resultierenden Einkünfte, ja, also das geht dann ja an die Rohstoffmärkte und damit macht man Geld. Und diese Gelder sollten dann verteilt werden unter den, damals hießen die Entwicklungsstaaten, heute würde man sagen, ja, den Staaten des globalen Südens, damit die eben davon auch profitieren. Und zweitens ist eben immer vorgesehen gewesen, dass die Unternehmen, die dann also den Bergbau für eigene Zwecke machen, dass die Technologie zumindest zum Teil abgeben müssen an die ärmeren Staaten, damit die idealerweise irgendwann in der Zukunft das selber machen können.
Aha, okay, so ein Technologietransfer.
Ja. Exakt. So war das ursprünglich vorgesehen. So, und jetzt,
ich wollte gerade sagen,
passt auf.
Das klingt so.
Das ist nicht
so,
das Ende der Geschichte. Man ahnt es. Ja. Denn natürlich gibt es dagegen Widerstand. Da ist ja immer so ein Element des Zynischen mit drin in diesen Verteilungsdiskussionen. Leider ist das so. Nachdem das also alles so ausgehandelt worden ist und das Seerechtsübereinkommen 1982 verabschiedet worden ist, haben dann eine ganze Vielzahl der reicheren Staaten gesagt, nö, das ratifizieren wir nicht. Wir wollen nämlich nicht abgeben. Wir lassen das jetzt einfach so. Und dann hat man verhandelt. Der Druck ist gewachsen. und hat dann versucht, mit einem Zusatzübereinkommen einen Kompromiss zu finden. Und da hat man diese, insbesondere die Technologietransferverpflichtung, die hat man drastisch abgesenkt. Jetzt heißt es, man muss das gemeinsam mit Unternehmen dann des globalen Südens irgendwie durchführen. Aber diese Pflicht, die Idee, dass ein zweites Feld bewirtschaftet wird, zugunsten der nicht so wohlhabenden Staaten, das gilt nach wie vor. Die genauen Verteilungsregelungen, die müssen dann aber ihrerseits noch verabschiedet werden, die gibt es auch noch nicht.
Und das finde ich, klingt ja schon wieder nach einer massiven Ungerechtigkeit, wenn jetzt ein reiches Land, nehmen wir mal ein kleines Beispiel, Norwegen, also zwar von der Fläche her und von der Einwohnerzahl jetzt keins der größten Länder, die bauen dort ein Gebiet ab, Größe Saarland, keine Ahnung, und suchen ein ähnliches Gebiet und das wird dann auf alle Staaten des globalen Südens verteilt mit einer ähnlichen Wirtschaftlichkeit. Also gerecht, es ist weder gerecht noch fair eigentlich, aus meiner Sicht, oder?
Da ist was dran, wenn auch jetzt das letzte Wort zu der genauen Art und Weise der Verteilung ja nicht gesprochen ist. Ich meine, ja, stimmt, es ist ein Kompromiss, aber ihr müsst euch natürlich überlegen, was die Alternative gewesen wäre. Ja. Und das, was die Industriestaaten damals wollten, ist first come, first serve. Und das hätte bedeutet, die anderen hätten gar nichts abbekommen.
Ja.
Ja.
Dazu habe ich nochmal eine Frage, nämlich zu dem first come, first serve. Ich meine, wir hatten jetzt lange Zeit sehr friedliche Zeiten. In letzter Zeit sehen wir, die Spannungen weltweit steigen immer mehr. Und jetzt frage ich mich, was ist denn der Hebel, der dieses Gesetz hat? Womit stellt man sicher, dass sich auch alle daran halten? Weil ich meine, es ist ja, wir sehen ja gerade, wie weltweit auch militärisch einfach dann gesagt wird, das ist jetzt meins. Was verhindert denn jetzt, dass ein großes Land einfach dann sagt, ich schicke da einfach ein paar Kriegsschiffe hin und die sorgen dann dafür, dass nur meine Firmen da abbauen können?
Ja, hast natürlich völlig recht, ja. Aber ich meine, das ist da habe ich keine richtige Antwort drauf auf deine Frage. Man muss aber, glaube ich, schon sehen, Recht, ja, das ist ja ein künstliches Gebilde, das funktioniert ja nur so lange, wir mehr oder weniger zumindest alle davon überzeugt sind, dass wir davon profitieren. Und insgesamt ist das sehr lange so gewesen, ja, gerade im Seevölkerrecht, das ist unheimlich interessant, dass das auch gegenüber diesen Spannungen, die wir in anderen Bereichen seit längerem ja jetzt schon gesehen haben, relativ resilient geblieben ist, weil es sozusagen ganz offensichtlich in der Lage ist, einen halbwegs vernünftigen Kompromiss anzubieten, von dem dann letztlich irgendwie doch alle profitieren. Deswegen ist das bisher nicht angefasst worden und ich finde es auch ganz interessant, dass eben diese Spannungen nicht im vergleichbaren Maße Eingang in die seevölkerrechtlichen Institutionen gefunden haben. Aber ich mache keinen Hehl draus, dass mich schon auch mit Sorge umtreibt, ob das so bleibt. Denn wir erleben natürlich jetzt gerade eine Zeit, in der, ich will das jetzt nicht konkretisieren, einzelne Staaten, ja, man kann sagen, auf geradezu zynische Art und Weise die Geltung des Rechts in Frage stellen oder einfach auch behaupten, dieses oder jenes sei Recht, wo jedem halbwegs klar denkenden Menschen sofort klar ist, das ist ja eine manifeste Ungerechtigkeit. Ja, also das stimmt. Auf der anderen Seite diese Institutionen und die letztlich dann doch eben relativ klar ausbuchstabierten Verfahren, wie gehe ich vor, wir brauchen einen Abbauvertrag, es gibt sogar Haftungsregelungen für den Fall, dass was schief geht, all das soll eben dazu beitragen, dass sich nach Möglichkeit alle an diesen Rahmen halten. Und ich finde, es ist hervorhebenswert, bislang ist das im Seevölkerrecht eben auch der Fall gewesen. Ja, das würde ich also schon so sagen, dass dieser Konsens bislang nicht erschüttert wurde, aber ich kann natürlich jetzt nicht sagen, ob das so bleibt. Hoffen wir, dass es so bleibt.
Ja. Aber es ist ja generell eine Problematik, die internationales Recht hat, ne? Also wie kann man es so durchsetzen, dass sich auch alle dran halten? Wenn wir beim Weltraumrecht wieder sind, ist ja genau die gleiche Frage. Ja. Es gab ja schon Fälle, wo dann irgendwie Weltraumschrott auf der Erde gelandet ist und dann musste man das einer Rakete zuordnen und dann wurde gesagt, nee, wir haben nichts damit zu tun. Und,
ja.
Und da ist es dann ja halt genau das gleiche Spiel. Das ist ja generell einfach eine Problematik im internationalen Recht.
Völlig richtig. Man spricht allgemein von der Durchsetzungsschwäche des Völkerrechts. Das macht es nicht überflüssig, ja?
Nee.
Weil irgendwie, es ist natürlich doch ein Minimalstandard und ein gewisser Konsens, aber man kann, also der beste Weg, um für die Einhaltung zu sorgen, ist, dass man wirklich versucht, von vornherein alle mit an Bord zu haben und dann eben, auch wenn das total wehtut, ja, zu sagen, wir müssen Kompromisse schließen. Ich sage als erstes meinen Studis in der Völkerrechtsvorlesung sage ich, Leute, ihr müsst wirklich eine hohe Frustrationsschwelle haben, denn ihr werdet in dem Bereich konfrontiert werden mit schrecklichen Geschehnissen, Menschenrechtsverletzungen, Völkermord, Kriegen. Also ich meine, das Brutalste, was man sich nur vorstellen kann. Oder das Ignorieren der trivialsten Anforderungen des Klimawandels und was weiß ich, ja. Aber das ist eben so und es gilt dann eben, dass alle, die daran beteiligt sind, versuchen, das Ganze schrittweise zu verfestigen und weiterzuentwickeln.
Ich möchte auch nicht so ein Händler, so ein Verhändler sein, der solche Regeln aushandelt. Irgendwie, du drehst doch durch. Also wirklich, du hast irgendwie eine Idee und denkst, oh, das ist doch super, wenn wir uns alle dran halten. Und dann kommen da natürlich irgendwie 5, 6 Staaten um die Ecke und sagen, nö, ich möchte schon ein Part von Antarktis haben, ehrlich gesagt. Ich habe mir das schon ausgesucht. Wie machen wir das denn jetzt? Und dann sitzt du da und denkst, ja, wie machen wir das denn jetzt?
Und genau, exakt. Und genau diese Dinge, die kommen eben auch beim Tiefseeboden jetzt unmittelbar zum Tragen, weil es eben doch einzelne Staaten gibt, die wirklich interessiert sind am Abbau und noch die Mehrheitsverhältnisse nicht gekippt sind in Richtung, wir sollten es vielleicht gar nicht tun. Aber das finde ich auch irgendwie ein schönes Zeichen. Damit habe ich auch gleich meine persönliche Sicht der Dinge hier irgendwie kundgetan. Die Anzahl derjenigen Staaten und der Akteure, Koalitionen zwischen Organisationen der Zivilgesellschaft und Staaten und Unternehmen, die gesagt haben, wir wollen mit Tiefseebodenressourcen nichts tun, die steigt stetig. Interessanterweise übrigens auch die deutschen Autobauer, die VW zum Beispiel hat sich verpflichtet, ich benutze keine Tiefseebodenressourcen, auch in der Zukunft nicht, auch nicht für die Batterietechnologie, die wir ja irgendwie auch in der Mobilität jetzt nun ganz grundlegend brauchen. Und vielleicht ist das ja doch auch mal so ein erster Schritt, dass möglicherweise auch die Sektoren, die das bisher vielleicht nicht ganz so getan haben, wie sich alle das wünschen, ein bisschen nachhaltiger zu denken beginnen.
Ich glaube, das ist ja auch der erste große Schritt, weil ich glaube, es geht ja vor allen Dingen um seltene Erden, um Sachen, die man eben wenig hat. Und gerade wenn die Abnehmer, die Hauptabnehmer dieser Materialien sagen, ja, nee, die wollen wir gar nicht, guck mal danach, was können wir denn mit dem, wovon wir viel haben oder wo wir leicht rankommen oder was wir vielleicht schon jetzt haben und recyceln können, wie können wir denn daraus das Beste machen? Damit entsteht ja gar nicht ein ausreichend groß genuger Bedarf, um unter Umständen dann die Kosten, die wahrscheinlich doch relativ enorm sein werden, da irgendwie zurechtfertigen. Und ja, also ich finde das auch beeindruckend. Ich glaube, zuletzt hat Norwegen da große Fortschritte oder Vorstöße gemacht, das zu tun, also in die Richtung Tiefseebergbau. Und ansonsten habe ich bisher da auch tatsächlich noch nicht so viel gehört, was das befürwortet. Also es ist ja sehr schön zu sehen.
Es gibt halt große Unternehmen. Ne? Aus Kanada gibt es große Unternehmen, die dahinter stecken, irgendwie die Metal Corp oder wie auch immer die heißen. Genau. Also da gibt es schon richtig, richtig große, große mit Investoren auch hinter, die da komplett dran sind. Aber das ist ja vielleicht nochmal, um mal so einzusteigen, die stellen dann ja so einen Antrag bei der internationalen Meeresbodenbehörde und sagen, hey, wir möchten jetzt mal gucken, ob da irgendwas ist, was für uns interessant ist. Und da geht es ja dann noch nicht um den Abbau, dazu gibt es noch, da, also ich glaube, dazu kann man auch schon Anträge stellen, aber die werden jetzt erst irgendwie geprüft oder sowas. Ne? Aber bleiben wir vielleicht erstmal bei der Erkundung. Ich stelle einen Antrag und wie wird dann darüber entschieden, ob ich das machen darf, ob ich erkunden darf?
Das wird dann in den Gremien der Internationalen Meeresbodenbehörde geprüft. Da gibt es eine Versammlung aller Vertragsstaaten und es gibt einen sogenannten Rat, den Council. Der wird nach Regeln der fairen geografischen, also regionalen Verteilung gewählt. Da sind also alle Regionen der Erde auch wirklich repräsentiert. Und die Leute gucken sich die Antragsunterlagen an und prüfen dann, steht das im Einklang mit den allgemeinen rechtlichen Vorgaben des UN-Seerechtsübereinkommens und dieses zusätzlich geschlossenen Vertrags, von dem ich vorhin kurz gesprochen habe. Bejahendenfalls wird auf welcher Grundlage die künftigen Bergbauinteressenten, also die das erforschen wollen, die müssen einen sogenannten Arbeitsplan einreichen. So heißt das. Da steht ganz viel drin, das auch vorgegeben ist, was da drin stehen muss. Da muss auch eine Vorabschätzung der zu erwartenden Ressourcenvorkommen mit drin stehen und Ähnliches. Ja, und da muss aber eben auch drin stehen, wie plant man mit den Umweltfolgen umzugehen? Wie wird mit der wissenschaftlichen Unsicherheit umgegangen? So, und das wird dann eben geprüft. Dann wird gesagt, der Arbeitsplan passt und auf der Grundlage des Arbeitsplans wird dann ein Vertrag geschlossen zwischen dem Unternehmen oder einem Staat, beides ist möglich, ja, und der Internationalen Meeresbodenbehörde. Und auf der Grundlage vollzieht sich dann eben die Explorationstätigkeit. Das dauert, jetzt muss ich lügen, im Moment fällt es mir auswendig nicht ein. Ich glaube, die gelten üblicherweise für 12 Jahre. Ich müsste es tatsächlich im Text des Übereinkommens nachlesen. Sollte ich eigentlich auswendig wissen, aber habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Und eigentlich war eben vorgesehen, dass dann im Anschluss die Arbeitspläne eingereicht werden können für den Abbau. Und genau an der Stelle hat dann Deutschland im Oktober, November 2022 dann in diesen Gremien der Internationalen Meeresbodenbehörde hat der deutsche Vertreter gesagt, ich kündige hiermit an, aufgrund der wissenschaftlichen Unsicherheit über die potenziell gravierenden Umweltfolgen werden wir künftig nicht als sogenannter Sponsorstaat, als Unterstützerstaat Arbeitspläne für den Abbau unterstützen. Und jedes Unternehmen braucht halt einen solchen Unterstützerstaat. Und vorhin habt ihr schon einige der großen Namen erwähnt. Die sind dann halt zum Teil zu den kleinen pazifischen Inselstaaten gegangen und haben gesagt, also Nauru ist hier zuletzt ganz im Vordergrund gewesen, haben gesagt, Leute, guck mal, wir zahlen euch dies und wir können auch das und das und ihr kriegt diesen Anteil davon ab, aber würdet ihr bitte als Unterstützerstaat fungieren? Ja, ist so ein bisschen so ähnlich wie die Diskussion um die Billigflaggen. Man guckt halt so ein bisschen, wo sind denn die Staaten, wo vielleicht die Anforderungen, zum Beispiel auch was Arbeitnehmerschutz, was Sozialstandards und was weiß denn ich anbelangt, nicht ganz so hoch sind. Und das muss eben verhindert werden. Ja, und genau um diese Dinge geht es eben jetzt im Moment auch so ein bisschen.
Man braucht also nur einen einzigen Staat, der einen unterstützt.
Ja.
Wow.
Und natürlich muss aber dann der Rat zustimmen dem Arbeitsplan, aber das ist keine Entscheidung, die irgendwie im freien politischen Ermessen steht, sondern ist eine Rechtsfrage. Und das muss auf der Grundlage der Vorgaben des UNC-Rechtsübereinkommens untersucht werden.
Und wie ist da jetzt so die Roadmap? Also jetzt scheinbar gibt es da jetzt so ein bisschen den Clash. Einige Leute sagen, wollen wir nicht mehr, mit dem Abbau sind wir nicht ganz zufrieden, andere wollen es sehr, sehr gerne. Wie geht es da jetzt weiter?
Ja, hier ist wirklich unheimlich Dynamik ins Spiel und zwar aus folgendem Grund. Es gibt eine Ursache dafür, warum die mit den Regulierungen über die Ausbeutung, über den Abbau nicht weitergekommen sind. Ja, denn solange die nicht vorliegen, darf man eben grundsätzlich keine Arbeitspläne verabschieden. Das geht eigentlich von Rechts wegen nicht. Und dann kann man natürlich überlegen, dass man das verzögert und immer versucht, immer wieder neue Einwände vorzutragen. So, und jetzt gibt es ganz versteckt in einer Vorschrift dieses zusätzlichen Übereinkommens zum Tiefseebodenbergbau eine sogenannte Zwei-Jahres-Regel. Und da steht dann drin, dass dann, wenn ein Staat sagt, ich möchte jetzt ein Vorhaben unterstützen, ja, dass dann 2 Jahre nur noch Zeit bleiben, um diese Abbauregulierungen zu verabschieden. Und wenn das dann nicht gelingt, dass man dann sozusagen auf der Grundlage irgendwie vorläufiger Regelungen dann mit den Abbautätigkeiten beginnen können soll. Man hat das immer als so eine Art nukleare Option verstanden und alle sind davor zurückgeschreckt, weil eben klar war, dann geht's richtig zur Sache, bis 2021 Nauru genau diese 2-Jahres-Frist ausgelöst hat. Und es geht um das große kanadische Unternehmen, von dem schon einmal hier die Rede war. So, und das ist abgelaufen im Sommer 2023, also jetzt vor ein paar Monaten. So, und dann haben die aber natürlich verzweifelt versucht, in den Gremien der Meeresbodenbehörde zu verhindern, dass die jetzt anfangen. Denn kein Mensch weiß ganz genau, was denn jetzt für vorläufige Regelungen zur Anwendung kommen sollen. Irgendeine Draft-Version der Abbauregulierungen, aber welche, mit welchem Inhalt? Also hat man jetzt gesagt, gut, wir warten nochmal und versuchen jetzt in einem determined effort, diese Regulierungen zu verabschieden. Und das ist eben jetzt, wird überlagert mit der Diskussion und mit dem Umstand, dass eben einige Staaten gesagt haben, wir wollen das gar nicht. Und die versuchen jetzt natürlich besonders strenge Umweltvorgaben in diese Abbauregulierungen einzufügen. Und ich traue mich nicht, ja, das beginnt jetzt wieder im März, glaube ich, März, April dieses Jahres, dass die Sitzungsperiode der Meeresbodenbehörde wieder beginnt. Ich traue mich nicht zu prognostizieren, wie das ausgeht, weil ich schon befürchte, dass irgendwann ja ein Staat sagt, jetzt reicht's mir, Nauru, wir sponsern das. Jetzt hier ist unser Arbeitsplan. Ich glaube trotzdem, man sollte sich nicht erpressen lassen, ne? Und deswegen sind die anderen gut beraten zu sagen, ja, macht ihr mal. Zur Not muss man eben ein kleines Gebiet irgendwo dann eben abschreiben, solange denn danach man wirklich vernünftige nachhaltigen Abbau irgendwie gewährleistende, ich weiß gar nicht, ob das geht, wahrscheinlich nicht, Regularien verabschiedet hat. Aber man kann sich ja jetzt nicht irgendwie erpressen lassen. Und dahinter steckt eben jedenfalls auch ein großes Unternehmen. Ne?
Das ist ja wie ein Krimi. Also das ist ja wirklich ja, ist
irre, ne?
So John Grisham Wirtschaftskrimi oder so.
Ist ja irre, ist genau so.
Spannend. Aber hat jetzt das, oder Nauru oder das Unternehmen, haben die rechtlich irgendeine Handhabe, weil die 2 Jahre ja jetzt abgelaufen sind? Können die vor Gericht ziehen oder sowas?
Die können einfach den Arbeitsplan Antrag stellen. Das haben sie nicht gemacht bisher, ja. Da ist dann natürlich, könnt ihr euch vorstellen, da kommt jetzt natürlich schon immenser politischer Druck, ja, das nicht zu tun. Natürlich wird das Ganze dann wieder vermengt, dann ja, ihr lasst das mit dem Druck, das ist postkoloniales Verhalten. Also man ahnt ja, wie jetzt alles so zum Tragen kommt, aber in dem Falle hier jetzt würde ich sagen, ist das jetzt sicherlich eher zu begrüßen, weil wir ja irgendwie verhindern müssen, dass auf Grundlage noch gar nicht existierender Rechtsgrundlagen Abbautätigkeiten vorgenommen werden. Und eines ist doch klar, im Zweifel werden dann die Standards mit Blick auf den Umweltschutz weniger anspruchsvoll sein, als wenn man sich Gedanken gemacht hat und da wirklich ein vernünftiges System geschaffen hat. Und deswegen müssen wir jetzt halt mal abwarten, ob die sich weiter überzeugen lassen, das erstmal ruhen zu lassen.
Du hattest gerade das schon anklingen lassen, dass Deutschland aufgrund der Unsicherheit der wissenschaftlichen Lage das gerade ablehnt, da Sponsor zu sein. Gibt es denn da gerade ausreichende Forschung, als dass man sagen könnte, wir können das abschätzen, wir können jetzt diese Regelung irgendwie auf einer wissenschaftlich relativ gesicherten Evidenz irgendwie erstellen und sagen, okay, wir können abschätzen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, wenn wir das so und so machen, dann wird das so? Oder sagt man, das ist alles eher so ein, ja, wir stochern hier noch im Dunkeln, es gibt erste Indizien, aber was da wirklich am Ende rauskommen könnte, das können wir gar nicht abschätzen. Wo befinden wir uns da gerade wissenschaftlich? Weißt du das? Kannst du das einschätzen?
Ja, ich tausche mich da natürlich hier mit meinen Kolleginnen und Kollegen von den großen Meereswissenschaftsinstituten aus. Deutschland ist da sicherlich auch ein führendes Land mit 2 ganz großen, wichtigen Forschungsplayern. Ja, und die sagen mir, darauf kann ich jetzt natürlich nur vertrauen als Jurist, es gibt nach wie vor gravierende wissenschaftliche Unsicherheiten, insbesondere über die Langfristfolgen. Also die kurzfristigen Folgen, da wissen alle, das sieht danach aus wie auf dem Mond. Jetzt würden vielleicht manche denken, tut's doch da so oder so, stimmt nicht, sondern da unten gibt es Leben und ja, viel wichtiges Leben, das hat alles zu tun mit dem Gesamtökosystem und man muss sich schon gut überlegen, ob man da intervenieren will. Aber gerade die mittel- und langfristigen Folgen, da bräuchte man schon noch weit mehr Forschung, um da zumindest entweder sagen zu können, das ist irgendwie vertretbar, das ja stellt sich wieder her oder die Organismen sind flexibel genug und verlassen dann eben die Gegend. Das ist aber dann nicht ganz so schlimm, solche Dinge. Und deswegen glaube ich, gibt es schon gewichtige Gründe zu sagen, Stand heute sollte man das nicht beginnen. Und das würde dann eben voraussetzen, dass man dann ganz strenge Anforderungen, die derzeit möglicherweise gar nicht überwunden werden können, in die Regularien mit einfügt.
Ich kriege da direkt, wenn ich das höre, so die Frank Schätzing der Schwarm-Erinnerung, wo ja auch, keine Ahnung, was da unten ist, wir fangen mal an und dann bricht da die Hölle los. Also hoffen wir mal, dass es da nicht, dass das Fiktion bleibt, aber
das habe ich auch.
Es gibt mir auf jeden Fall da direkt so diese Erinnerung. Ich glaube, wenn wir jetzt nämlich auf dieser Basis der schwachen Evidenz da irgendwelche Regelungen, die vielleicht zu locker sind, retrospektiv ist, ich sehe da schon einfach das Risiko, dass dann niemals wieder wir praktisch höhere Regelungen bekommen. Wir sehen das ja gerade bei ganz vielen Problemen, wo irgendwann mal Regelungen eingeführt wurden und dann konnte man sich nie wieder auf Verbesserungen in welche Richtung auch immer einigen und es blieb dann dabei. Und deswegen, ja, ganz spannende Sache gerade.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen.
Ich habe also, wir im EU-Recht kennen wir das, also ich habe so ein bisschen mit IT- und Datenschutzrecht zu tun. Da kennt man den Begriff Stand der Technik, der immer häufig angebracht wird, wenn man jetzt zum Beispiel über irgendwelche Maßnahmen redet, um Datensicherheit oder sowas herbeizuführen. Gibt es sowas auch im internationalen Recht, wenn man sagt Stand der Wissenschaft, Stand der Erkenntnis? Kann man sowas nicht irgendwie einführen?
Gibt es. Idee. Und genau über solche, die sind weniger griffig als im EU-Recht oder jetzt auch im deutschen Umweltrecht, ja, weil Völkerrecht eben immer etwas, ich möchte mal sagen, weicher, allgemeiner ist, das muss es ja auch sein. Aber solche Konzeptionen gibt es und das Ganze hängt alles unmittelbar damit mit einem ganz wichtigen und in unserem Falle hier zentralen Rechtsgrundsatz zusammen, von dem viele auch schon gehört haben werden. Das ist der Vorsorgegrundsatz. Vorsorgliches Handeln bedingt eben, dass man wirklich, wenn wissenschaftliche Unsicherheit besteht, ja über die potenziellen negativen Umweltfolgen eines gewissen Handels, dass man dann ganz vorsichtig Schritt für Schritt vorgehen muss. Und wenn sich dann zunehmend herausstellt, dass die Umweltrisiken so hoch sind, dass sie gar nicht richtig beherrscht werden können, dann bedeutet das eben in der Sache, das ist jedenfalls das Verständnis in der EU, nicht überall sonst, dass dann die betreffende Aktivität nicht durchgeführt werden sollte. Und ich erwähne das deshalb, weil Deutschland in diesem mit seinem Vorschlag da aus dem Jahre 2022 sich ausdrücklich auf eine, ja, die haben das genannt, Precautionary Pause, eine Vorsorgepause berufen hat. Und das soll eben gerade bedeuten, wir sagen Stand heute nicht, dass es nie Tiefseeboden geben sollte, sondern wir sagen nur, wir müssen wirklich erst mehr Sicherheit haben hinsichtlich der Umweltfolgen, damit wir dann informiert entscheiden können, ob es stattfinden soll oder nicht. Das ist sozusagen der Krux des Ganzen. Und dabei können Sie sich, jetzt wäre ich so ein bisschen technisch, eben auch berufen auf eine Entscheidung eines internationalen Gerichtshofs, nämlich des Internationalen Seegerichtshofs, der, was viele gar nicht wissen, hier in Hamburg seinen Sitz hat, ein an die UN angegliederter Gerichtshof, der sich eben mit diesen Meeresfragen beschäftigen kann. Und die haben vor einigen Jahren ein großes Rechtsgutachten erstattet. Und da haben sie sehr deutlich, für viele überraschend, die Umweltpflichten im Kontext dieser sponsorstaatlichen Verpflichtungen unterstrichen und damit auch so ein bisschen dafür gesorgt, dass jetzt diese Diskussion überhaupt aufkommen kann.
Es ist so spannend irgendwie, dieses Ganze, was da passiert und wie das ausgehandelt werden. Weil es ist ja, also die auch diese Behörde, diese internationale Meeresbodenbehörde, die hat ja einen absolut ungnädigen Job, weil es gibt ja schon irgendwie, und darüber kann man noch diskutieren, was jetzt mehr wert ist oder was mehr Gewichtung hat. Aber es gibt ja trotzdem diesen Effekt, dass man überlegen muss, okay, da sind Materialien, die wir auch irgendwie für so eine grüne Transformation brauchen. Gleichzeitig kann man vielleicht davon ausgehen, dass das ziemlich viel Schmurks da anrichten wird, wenn wir da unten mit dem Staubsauger rübergehen. Das heißt, was ist jetzt der Trade-off-Effekt? Was wollen wir eingehen, um das zu bekommen? Können wir es ohne diese Materialien schaffen? Und das sind ja so viele Ungewissheiten, die da reinfließen. Und dann gleichzeitig kommen natürlich auch die finanziellen Interessen von so Mega-Corporations oder auch Staaten, die da irgendwie hintersitzen. Also das ist ja absolut ungnädig. Und ich kann mir genau, das ist ja wie so ein, ja, wie dann die Strategien aussehen und sagen, ja, wir ziehen das jetzt noch, wir verzögern das und die machen das und warten nur, bis der Antrag gestellt wird mit dem Arbeitsplan. Das ist ja hochgradig spannend. Das ist ja richtig wie so ein Thriller. Die Frage, die sich also jetzt in Zukunft stellt, ist eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, nicht, wird es passieren oder wird es nicht passieren, sondern wie wird es passieren in Zukunft wahrscheinlich?
Ich bin mir nicht so sicher, Maurice. Ich bin mir nicht so sicher. Es gibt im Moment schon so ein Momentum, würde ich sagen. Ich finde übrigens, dass du das gerade eben total treffend dargestellt hast. Das sind eben genau diese Trade-offs, die so große Schwierigkeiten bereiten. Und dahinter steckt auch immer die große Frage, was sind wir eigentlich als Gesellschaft insgesamt bereit zu akzeptieren? Mhm. Denn wir können das jetzt doof finden oder nicht, aber Fakt ist, dass fast alles, was wir tun, irgendwelche Konsequenzen hat. Und das haben wir ja auch schon, das wissen wir heute ja alle, wenn wir sozusagen in die Berichte des UN, des Weltklimarates hineinschauen, was wir eigentlich alle schon angerichtet haben. Ja, also insofern völlig richtig. Aber wir müssen eben überlegen, brauchen wir diese Mineralien wirklich oder sind die terrestrischen Vorkommen nicht doch noch viel größer? Und wenn wir an Land ja doch schon so viel Bergbau betrieben haben, dann mag eben diese Abwägung schon uns nahelegen, das Gebiet ist schon platt, etwas doof von mir jetzt formuliert, dann bleiben wir aber dabei, anstatt jetzt dann noch das nächste Ökosystem komplett zu zerstören, potenziell zumindest. Das ist zum Beispiel so eine Sache, über die man nachdenken muss. Ich habe neulich gelesen, es gibt jetzt auch erste Unternehmen, die sagen, wir können die Batterien insbesondere für die E-Mobilität oder für die Turbinen der Windenergieanlagen, es hat ja eben auch alles wieder mit der Klimapolitik zu tun, ja, die können wir auch durch Ersatzstoffe irgendwie steuern, dann bräuchte man es natürlich erst recht gar nicht mehr. Also ich bin unsicher, wie das weitergeht. Ich bin mir sicher, dass einzelne Akteure über kurz oder lang Tiefseebergbau beginnen werden. Aber meine Hoffnung ist, dass sich das vielleicht auch durch die jetzige Diskussion reduziert auf eine vergleichsweise kleine Zahl an Unternehmen und Sponsorstaaten. Und das war immer noch nicht toll für die Umwelt. Ja, ich weiß, jetzt sind wir wieder an diesem, wo man sagen kann, es klingt ein bisschen zynisch, aber wo es dann natürlich sehr viel besser ist, als wenn alle ursprünglichen Kandidaten für diesen Meeresbergbau sofort loslegen und wir die Tiefsee dann sozusagen wirklich nachhaltig schädigen. Mhm. Das wäre sozusagen meine Hoffnung. Aber ob das so kommt, ich weiß es nicht.
Dazu vielleicht eine spannende, also jetzt kommt mir da ja dann direkt die Idee, vielleicht, ich weiß gar nicht, wie es jetzt in der EU ist, oder allgemein, weltweit, gibt es abgesehen von diesen völkerrechtlichen Regelungen, die da getroffen werden, auch vielleicht lokalere Regelungen, dass sich bestimmte Teile vielleicht sogar schon, also jetzt denkbar die EU eventuell positioniert haben und gesagt haben, okay, egal was dabei rauskommt, wir sagen aber, wir für uns, wir machen das auf keinen Fall. Wir haben die Regelung, das ist nicht zulässig. Und wenn sowas da ist, gibt es da vielleicht auch die Möglichkeit, dann darüber nachzudenken, zu sagen, okay, Produkte, die mit solchen Mineralien produziert wurden, die dürfen einfach nicht in das Land kommen, so gesehen. Also damit kann man ja auch so eine Art Druckmittel aufbauen gegen, wenn das nur einzelne Akteure sind, okay, ja, du kannst es vielleicht machen, aber dann bleibt es bei dir im Land, weil weltweit wirst du es nicht vertreiben können. Also gibt es da zwei Fragen eigentlich. Gibt es lokale Regelungen schon und gibt es Pläne, vielleicht so Protektorismus da irgendwie zu machen?
Ja, erstens ja, die EU hat sich auch dieser deutschen und übrigens auch französischen, spanischen Position angeschlossen. Geht noch nicht so weit. Frankreich hat das gemacht, aber da weiß man nicht so ganz genau, wie das gemeint ist, ob das wirklich jetzt im Sinne eines Komplettverbots gemeint ist oder ob das vielleicht auch so ein bisschen so eine politisch gesteuerte Aussage war. Aber jedenfalls hat die EU auch dieser Vorsorgepause zugestimmt. Das heißt, Stand jetzt, das ist noch nicht verbindlich für alle EU-Mitgliedstaaten. Das kann auch nicht verbindlich gemacht werden, weil der EU dafür die Zuständigkeit fehlt. Aber es gibt jedenfalls den politischen Willen, Konsens zu erzielen in der EU, dass das nicht unterstützt wird, bis auf Weiteres. So, jetzt die zweite Frage. Da fällt mir sofort der Parallelfall ein, wo man genau so agiert hat. So haben übrigens auch die USA agiert und das ist die Fischerei, die nicht nachhaltige Fischerei, wo also sowohl die EU und auf der anderen Seite auch die USA Sanktionen, Einfuhrverbote verhängt haben für Produkte, die nicht nachhaltig gefangen wurden. Also sagen wir zum Beispiel, weil beim Thunfischfang ist das immer ein ganz großes Problem, der Beifang von Delfinen oder Meeresschildkröten, alles streng geschützte Spezies, die wir auch unbedingt erhalten müssen. Und das Problem aber ist, dass, ja, jetzt haben wir ein ganz, wie soll ich das formulieren? Das ist ein richtig großes völkerrechtliches Problem, dass sich immer die Frage stellt, ist denn sowas mit dem WTO-Recht, mit dem Welthandelsrecht vereinbar, das ja so ganz unter dieser Globalisierungsschiene davon ausgeht, dass es prinzipiell gar keine Handelsbeeinträchtigungen geben sollte, damit alle profitieren. Wir wissen heute so weit, so absolut kann man das heute jetzt ganz bestimmt nicht mehr sehen. Aber da ist sogar der Streitbeilegungsmechanismus der Welthandelsorganisation angerufen worden, zweimal gegen die USA, weil die sozusagen entsprechende Schutzmechanismen in Kraft gesetzt haben, mit unterschiedlichem Ausgang. Also das hat knifflige Anschlussfragen. Aber ich glaube, es gibt gerade in der EU inzwischen den Willen, auch solche Risiken einzugehen und zu sagen, ja, wir müssen uns jetzt auch endlich irgendwie mal kohärent aufstellen. Ja, wenn wir Vorreiter sein wollen im Klimaschutz und eben das Ganze ausdehnen wollen auf den Meeresumweltschutz, dann müssen wir halt zur Not eben auch akzeptieren, dass wir Schadensersatz zahlen müssen an andere, die sich nicht dran halten wollen. Hauptsache, ja, wir nutzen unsere Marktstellung, denn ja, das ist doch ganz klar, dass das wehtut, wenn in den europäischen Markt nichts eingeführt werden kann. Da reagieren die kleineren Staaten sofort.
Ja. Es ist spannend. Ich habe auch generell jetzt gerade nochmal dran gedacht, es gibt ja diese berühmten Fälle, wo irgendein, ja, ein Stamm oder sowas RWE verklagt hat vor dem Umweltgericht oder vom internationalen Gericht und da Recht bekommen haben. Wie wäre es dann jetzt da? Weil dieses Tiefseegebiet gehört ja im Grunde genommen keinem einzelnen Staat. Es betrifft jetzt auch nicht irgendwie einen Stamm oder Ähnliches. Kann dann nur diese Aufsichtsbehörde klagen und klagen die dann in Hamburg?
Also so cool. Jetzt kommen wir an Grundlagenfragen des Völkerrechts. Und jetzt passt auf, genau diese Frage habe ich neulich in der Völkerrechtsklausur den Examenskandidaten hier bei uns in Hamburg serviert. Also das ist jetzt wirklich echt eine schwierige Frage. Jetzt versuche ich das mal so wenig mit irgendwelchen Fachidiotending auszustatten wie nur möglich. Theoretisch ist das vorstellbar. Wie? Nun, wenn der Tiefseeboden und seine Ressourcen das gemeinsame Erbe der Menschheit sind, dann kann man doch sagen, dass auch wir alle ein Interesse daran haben, dass die Regelungen eingehalten werden. So, nun, als Einzelpersonen können wir, Ausnahme Menschenrechtsschutz, vor internationalen Gerichten nicht klagen, das können nur Staaten. Aber wenn jetzt, da gäbe es ja einige Kandidatenstaaten, ja, die sich auch wirklich nachvollziehbar für den Schutz der Meeresumwelt und seiner Ressourcen einsetzen. Also, ich sag mal, Neuseeland ist einer der Pioniere, zunehmend vielleicht doch auch die Bundesrepublik und einige andere, ja, also können dann auch völlig unbeteiligte Staaten dieses Vorgehen angreifen vor einem internationalen Gericht? Ich würde sagen, potenziell ja, aber die Sache ist noch nicht durchdekliniert. Es gibt keine Präzedenzfälle, auf die man sich eindeutig stützen kann. Nächste schwierige Frage, vor welchem Gericht? Da müsste ich jetzt sehr weit in das Prozessrecht des Seevölkerrechts hineingehen. Theoretisch könnte es aber auch der Internationale Seegerichtshof sein.
Ja, spannend. Also ja, also ich glaube, wir kriegen ja alle so ein bisschen mit. Es gibt noch viele Dinge, die da irgendwie offen sind, die wahrscheinlich auch in der Fachliteratur sehr diskutiert werden, wie also gerade auch die Trade-off-Fragen, wie macht man das, die und dann auch dieses ganze prozessrechtliche Fragen, die da kommen, wie wird das abgewickelt. Finde ich sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend, dieser Einblick hier. Und du hattest gesagt, jetzt dieses Jahr wird's wieder spannend, ne? Jetzt im März, April legen sie wieder los, drüber zu diskutieren.
Genau so ist das.
Vielleicht noch mal eben kurz ein Punkt. Du hattest gerade gesagt, Länder, die sich besonders für die Erhaltung des Meeres allgemein irgendwie einsetzen. Interessanterweise scheint Nauru ja nicht dazu zu gehören, was ein Inselstaat ist, der ja höchstwahrscheinlich von den Auswirkungen des Klimawandels, steigenden Meeresspiegels enorm leiden wird. Und also ich muss zugeben, ich wusste jetzt nicht genau, wie groß Nauru ist und so weiter. Deswegen habe ich das mal kurz eben gegoogelt. Es sind ja nur 12.511 Einwohner 2021 gewesen. Also es ist ein winzig, winzig kleiner Staat,
ja.
Der aber, also 21 Quadratkilometer, also ganz, ganz wenig Fläche, ganz wenig Einwohner, aber politisch gerade anscheinend riesig Wellen schlägt, unter anderem damit, unter anderem die Beziehung zu Taiwan jetzt abgebrochen nach der Wahl, ja. Und so weiter. Also ein Staat mit dritt- oder viertkleinster Staat der Welt, der anerkannt ist, der aber politisch gerade Wellen schlägt. Faszinierend, faszinierend.
Ja, ja, verrückt, ne? Es ist auch so, dass Nauru so ein bisschen eine Sonderrolle spielt. Ja, die meisten anderen der pazifischen Inselstaaten haben sich der Allianz angeschlossen, die für eine Vorsorgepause eintritt.
Ja.
Da findet man ganz viele von den anderen. Kann man natürlich jetzt so ein bisschen spekulieren, warum und aus welchem Grunde und so weiter, aber ne, dann, ja.
Ja,
sehr spannend. Dann sind wir mal gespannt, wie es jetzt dieses Jahr weitergeht, was sich da tut. Ja, für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Und auch danke für die Einblicke da in das Seevölkerrecht. Vielleicht zum Abschluss nochmal, wir haben so ein paar allgemeine Fragen, die wir einfach gerne so den Gästen stellen wollen würden, die dann auf die wissenschaftliche Tätigkeit gehen. Und zwar, wenn du, was ist für, ganz kurz auch gerne, was macht deinen Fachbereich so faszinierend und warum würdest du anderen empfehlen, das einzuschlagen auch, den Weg?
Nun, das, womit ich mich im Bereich des Völkerrechts beschäftige, was mich daran fasziniert ist, es geht um echte Fragen. Es geht nicht nur um irgendwelche dogmatischen Glasperlenspiele, das ist auch super und interessant, aber mich fasziniert, dass man auf diese Art und Weise ja an tatsächliche politische Entwicklungen anknüpfen kann. Und es geht eben im Völkerrecht fast immer ums große Ganze. Also das ist schon auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, durch einen moralischen Impetus gesteuert. Und das, glaube ich, macht es dann besonders faszinierend. Und die Bereiche, letzter Punkt dazu, unterscheiden sich eben doch auch ganz schön von den üblichen Fächern, die man so im Rahmen des Jurastudiums dann als Pflichtfächer abhandeln muss. Und ich habe den Eindruck, dass das einige engagierte Studierende dann schon auch besonders faszinierend finden. Das ist jetzt sicher nicht der Markt, wo jetzt irgendwie Tausende und Abertausende von Absolventinnen und Absolventen gesucht werden. aber es werden Leute gesucht, die international arbeiten wollen, die auch Freude haben am Austausch, am interkulturellen Austausch, die interessiert sind an diplomatischen Prozessen und die was verändern wollen. Und dafür finde ich es eigentlich ideal. Und wenn man dann noch mit den Leuten aus den Meereswissenschaften zusammenarbeiten kann und dadurch selber noch was Neues lernen kann, das finde ich immer total toll.
Spannend. Wenn wir nochmal ganz allgemeiner, was sind so momentan die Entwicklungen oder Erkenntnisse, die du ganz generell oder auch aus deinem Fachbereich besonders spannend findest? Wissenschaftlich, also es kann auch, muss nicht in deinem Fachbereich sein, es kann auch ganz allgemein sein, wie du möchtest.
Na, für mich ist tatsächlich die, ich könnte vielleicht sagen, die epochale Frage schlechthin aus meinem Bereich, wie kann man die erforderlichen Trade-offs und das Austarieren, das Ausbalancieren unterschiedlicher Interessen, ja, und Rechtsgüterkonflikte so, ich sag mal, umwelt- und sozialverträglich wie nur irgend möglich gestalten. Und das ist wirklich eine ganz schwierige, große Frage, insbesondere im Lichte des Klimawandels. Der Klimawandel ist das große Metathema, inzwischen eben auch und gerade im Recht. Und dazu beizutragen, das scheint mir eine ganz große Herausforderung zu sein. Und ich finde das auch intellektuell einfach sehr, sehr spannend. Im Übrigen muss es natürlich für alle Völkerrechtlerinnen und Völkerrechtler immer darum gehen, zu versuchen, dazu beizutragen, dass es ein Ende findet mit diesen ganz furchtbaren militärischen Konfrontationen.
Und zu guter Letzt noch, welchen Tipp würdest du angehenden Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen geben?
Bezogen auf Juristinnen, Juristen oder allgemein?
Ja, kannst auch ganz allgemein, einfach was, wie dir lieb ist.
Mein Tipp ist, und das sage ich ganz bewusst als Jurist, denn viele beginnen das Jurastudium, würde ich sagen, vielleicht nicht mit der richtigen Motivation. Dazu zählt, dass es allgemein angeblich immer ein Fach ist, das besonders viele Optionen eröffnet, wo man auch viel Geld verdienen kann. All das stimmt, das ist aber nicht die richtige Motivation, sondern man muss sich dafür interessieren. Ich möchte also allen raten, auf das eigene Bauchgefühl und das Herz zu hören und die eigene Entscheidung für sich selbst zu treffen und nicht auf das zu hören, was die Eltern, die Freunde, die Bekannten oder was auch immer sagt. Nicht hinterherrennen, sondern selbst entscheiden und dann neugierig bleiben und sich, wenn man sich für Jura studiert, auf keinen Fall zum Rechtsautomaten oder Rechtsanwendungsautomaten zu entwickeln, sondern nachzudenken, ob das, was man da eigentlich gerade tut, richtig ist und zu den gewünschten Ergebnissen führt, dann macht man sich auch nicht zum Instrument irgendwelcher totalitärer Tendenzen, denn die Gefahr gibt es immer und da müssen wir vielleicht doch auch in der heutigen Zeit noch etwas besser sensibilisiert sein, als das allgemein der Fall ist.
Vielen, vielen lieben Dank. Sehr, sehr spannendes Gespräch. Danke, dass du dabei warst, Alexander.
Vielen Dank.
In diesem Sinne bleiben wir gespannt, wie es jetzt geht, wie es jetzt weitergeht mit dem Tiefseebergbau und bedanken uns, dass du dabei warst.
Ich danke euch. Hat viel Spaß gemacht.
Ja, danke.
Super, in diesem Sinne, bis nächste Woche.
Ciao, ganz ciao. Genau. Ich danke euch, ne? Ciao.
Tschüss.
Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Wir stecken viel Arbeit in dieses Projekt und freuen uns über jedes Feedback. Folgt uns gerne auch auf Instagram und oder Twitter, wenn ihr absolut nichts mehr verpassen wollt. Links dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung. Danke für den Support, hoffentlich bis zum nächsten Mal.